Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Unter citychurch.de/fragen könnt ihr Fragen stellen, die euch während der Predigt kommen, und die am meisten gewotet werden, werde ich nach der Predigt beantworten, zu versuchen. Die Geschichte spielt im Grenzland, im Grenzgebiet. Und in einem Grenzgebiet bist du dir des alten Konflikts dieser zwei Volksgruppen sehr bewusst. Sie lebt hier im Grenzgebiet. Und sie weiß, seit Generationen gibt es diesen Konflikt. Man kennt die anderen, aber man hat nichts miteinander. Man spricht ihre Sprache, aber man versteht sich nicht. Man baut Handelsbeziehungen, aber keine Freundschaften. Die Grenze wurde durch die Geschichte gezogen. Ihre Leute, sie waren früher hier. Die anderen sind Einwanderer, manche, viele sagen Eroberer, auch wenn das schon über 1000 Jahre her ist. Die Grenze in diesem Grenzgebiet wird auch gezogen durch Religion. Ihre Leute verehren viele Gottheiten. Das geht da um Wachstum, um Fruchtbarkeit, um Schutz, um Segen, um Gesundheit, um Wohlstand. Das können ihre Götter. Die anderen verehren von alters her einen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, sagen sie, und sie berufen sich auf ihn, auch was das Land angeht, das sie in Besitz genommen haben. Leute wie die anderen nennen Leute wie sie Heiden und ihre Gottheiten Götzen. Und die Grenze in diesem Grenzgebiet wird vertieft durch soziale, wirtschaftliche Unterschiede. Ihre Leute sind mit zwei florierenden Handelsstädten an der Küste, Sidon und Tyros, eine florierende Handelsnation. Man nennt sie, sie nennt sich nicht selbst so, aber man nennt sie von außen betrachtet die Phönizier. Der Landstrich jenseits der Grenze, Galiläa, ist sehr arm. Der Handel zwischen den beiden macht die Phönizier reich und die Bevölkerung im Land, bis auf ein paar wenige, arm und ärmer. Das ist nicht gut im Grenzgebiet fürs Klima. Also die Geschichte spielt im Grenzgebiet zwischen zwei Ethnien, zwischen Religionen, auch zwischen Geschlechtern, und sie spielt sogar an der Grenze zwischen Mensch und Gott, werdet ihr gleich merken. Sie hat einen Namen, aber niemand kennt ihn mehr. Zur damaligen Zeit spielten Namen von Frauen keine Rolle. Sie hat eine Tochter, das wissen wir, deren Namen kennen wir natürlich auch nicht. Dass es keinen Vater dazu gibt, wissen wir nicht sicher, kann man vermuten. Dass sie eine ausgesprochen starke Frau ist, deren Namen man sich eigentlich hätte einprägen sollen, das zeigt die Geschichte, die ich jetzt erzähle. Die Tochter dieser Frau ist krank, schwer krank. Sie quält sich. Und das sollte man über kein Kind sagen müssen, dass es sich quält. Die Qual dieser Tochter ist die Qual der Mutter. Die quält sich vielleicht noch schlimmer, als ihre Tochter sich quälen sieht. Die Krankheit hat diese Tochter verändert. Sie ist kaum wiederzuerkennen. Die Krankheit löst das Gemüt der Tochter auf oder verändert es. Das Gesicht dieser Tochter lacht nicht mehr, die Stimme singt nicht mehr, sie wimmert, oft schreit sie. Ein Dämon, sagen die Leute. Es klingt fast, als ob sie das Kind meinen. Wie hältst du das aus, wenn der Mensch, der dir der Allernächste ist, der Allerliebste, für den du dich verantwortlich fühlst wie für niemand anderen, von Qual zersetzt wird? So. Die Frau rennt jetzt ins Grenzgebiet. Die Tochter lässt sie zu Hause. Eingeschlossen? Wie lässt du ein Kind allein, das sich selbst gefährlich wird? Jedenfalls rennt sie, weil sie hört, dass einer von den anderen in der Nähe sei. Ein Mann, dessen Name man kennt und von dem man sagt, er habe schon geholfen. Der Mann war noch nie im Grenzgebiet, hat sich vor seinen eigenen Leuten zurückgezogen. Weicht er jemandem oder etwas aus? Auf jeden Fall gehört er nicht hierher. Ihn und sie trennen Welten, Religionen, die ganze Geschichte und dann hässliche einzelne Geschichten und das Geschlecht, sie und er. Also diese Begegnung, die sie da versucht anzubahnen, die kann eigentlich nicht gut gehen. Aber sie rennt ins Grenzgebiet ohne Rücksicht auf die Grenze oder die Grenzen. Ich lese mal aus Matthäus 15. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. So, ich habe wieder ein Foto dabei, was diese Geschichte bebildert. Das ist ja von letztem Sonntag, ne? Das hier für diesen Sonntag. Gemeinsam steht da drauf. Ich nehme an, du siehst erstmal keinen Zusammenhang zu dem, was ich bisher erzählt habe. Aber diese Frau kämpft für dieses Wort. Gemeinsam. Also sie kämpft für einen Menschen, den sie an die Dunkelheit zu verlieren droht. Sie kämpft für das Leben ihrer Tochter. Gemeinsam. Es gibt nur ein paar wenige Menschen, mit denen du so gemeinsam bist in deinem Leben, dass ohne sie zu leben für dich unerträglich scheint. Sie zu leiden grausam ist. Sie kämpft für ihre winzige Familie. Sie kämpft für gemeinsam. Und sie glaubt, dafür müssen Grenzen zu den anderen überwunden werden. Wir brauchen die anderen, ich brauche den anderen. Und dort im Grenzgebiet wird sie jetzt eine Geschichte auslösen. Und ich finde, es gibt nicht viele Geschichten in dem Evangelium, die so sind, die den anderen verändern wird. Eine Frau wird mit einem Mann kämpfen, ein Mensch mit Gott, könnte man sagen, eine Namenlose mit Jesus. Und das wird ihn verändern. Spätestens jetzt hätte ich übrigens eine Frage, die ich stellen würde in diesem citychurch.de. Wie heißt das nochmal? /Fragen. Also das wird, sage ich, ihn verändern. Er wird etwas verstehen über dieses Wort hier. Gemeinsam. Okay, wieder in die Geschichte. Sie hat das also getan, diese Begegnung herausgefordert, die eigentlich nicht gut gehen kann. Sie hat ihn gefunden, ihm entgegengerufen, dass ihre Tochter in Not ist. Und der Mann schaut sie an und antwortet: nichts. Nichts ist wenig. Da ist nur Schweigen bei diesem Mann. Dieser Mann verweigert sich. Dieser Mann wahrt die Grenze. Jetzt kann man sagen, das war erwartbar. Es tut trotzdem weh. Als würde sie nicht existieren. Männliche Ignoranz, emotionale Kälte. Es ist nur eine hysterische Kanaanäerin im Grenzgebiet. Er und seine Freunde, er ist nicht allein, die gehen weiter, die entziehen sich, sie hinterher. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Immer wieder. Die Männer werden unruhig, manche drehen sich nach ihr um, manche reden auf ihn ein, er solle doch irgendwas tun. Mitgefühl scheint das nicht zu sein, aber genervt sein. Und dann antwortet er. Endlich antwortet er. Er sagt nichts und jetzt antwortet er. Allerdings nicht ihr, sondern seinen Freunden. Ein Männergespräch über ihre Köpfe hinweg. Könnt ihr euch das? Die Männer hier können sich ruhig mal in diese Frau reindenken, die jetzt da hinterhergerannt ist. Jetzt bleibt sie stehen, jetzt reden die miteinander. Aber nicht mit ihr. Erfüll ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Wieder, er wahrt die Grenze, diesen Graben zwischen seinen Leuten und ihren Leuten, zwischen Volk und Volk. Er betont den Sonderstatus seiner Leute und sagt, er habe keinen Auftrag für ihre Leute. Für Verlorene schon, aber nicht für alle. Also im Grunde, was sie hört, ist nicht zuständig. Nicht zuständig. Und er meint das ernst. Es ist die Form von Treue zu seinen Leuten und zu seinem Auftrag. Er nimmt ernst, dass Gott zu seinen Leuten kommt, die unter den Völkern nun wirklich ziemlich verloren sind, die unter jahrhundertelange Unterdrückung leiden, die verarmen. Er nimmt das ernst, zu denen bin ich gesandt. Der ist der seinem Auftrag treu. Die Frau allerdings ist ihrer Sache auch treu. Treu ihrem Kind gegenüber, treu ihrer Hoffnung gegenüber, die sie in dieses Grenzgebiet getrieben hat. Ich lese nochmal. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. So, jetzt kann er nicht mehr ausweichen. Jetzt ist sie zu nah, liegt da vor ihm oder kniet da vor ihm auf dem Boden. Die Grenze oder die Grenzen zwischen den beiden, die wird durch diese Nähe fast physisch greifbar. Ne? Die baut sich so auf, aber sie ist auf einen halben Meter verdichtet. Und ihre Bitte ist jetzt unausweichlich. Irgendwie muss er sich jetzt verhalten. Die Frau unterwürfig auf den Knien. Sie nennt ihn Herr. Man könnte sagen, sie scheint das irgendwie zu wollen, dieses auf die Knie fallen. Ihn zwingt sie allerdings damit zu müssen. Er muss jetzt reagieren. So, und jetzt spricht er sie an. Nur ist die Geschichte jetzt nicht so, dass man sagt, endlich. Sondern, also wüsste die Frau, dass man später über Jesus, dass es Leute geben wird, die über Jesus sagen, das war so ein menschenfreundlicher Mann, ein freundlicher, der hat, was ihn auszeichnete, Frauen, Kinder, jeder Mann gleich mit Respekt zu behandeln, mit Mitgefühl, Zuwendung. Die Frau würde sagen, wow, das ist eine gewaltige Illusion, ihr verklärt da jemanden. Nämlich jemanden, der ihr gegenüber jetzt mit einer Beleidigung reagiert. Aus dem Mund des Jesus von Nazareth eine diskriminierende Beleidigung. Es ist nicht recht, sagt er jetzt, ne? Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Im Grenzgebiet, ich stelle mir vor, die Frau kommt jetzt an die Grenze ihrer Energie. So, also erst keine Antwort, dann ein kaltes, ich bin nicht zuständig, noch nicht mal zu ihr gesagt, sondern so untereinander. Jetzt wendet er sich ihr zu und nennt sie einen Hund. Wir gehen mal kurz raus aus der Geschichte auf die Metaebene. Also was ist hier, das ist ja schon eine Geschichte, ne? Was ist hier eigentlich los? Also was ist jetzt hier mit Jesus los? So, Teile der Antwort, was hier mit ihm los ist, könnten die Bevölkerung verunsichern. Du kannst versuchen, das gerade zu bügeln irgendwie, das irgendwie ihn zu entschuldigen. Oder du nimmst es, wie es ist und bist irritiert und hältst aus, dass du irritiert bist. Spannend ist doch, Matthäus erzählt die Geschichte, Markus übrigens auch. Beide erzählen sie. Und sie zeichnen hier bewusst, wissentlich einen Jesus, der irritiert. Und an dem man sich im Blick auf die Reaktion dieser Frau gegenüber kein Vorbild nehmen kann. Man sollte so nicht reden. Und der aufgrund falscher Herkunft meint, nicht helfen zu müssen, können. Es, man ahnt es ja schon, dann aber doch tun wird. Aber jetzt noch nicht. Und der, vielleicht, ich habe es ja eben schon angedeutet, sogar in dieser Begegnung selbst etwas lernen wird. Das ist ein komisches Jesusbild, also ganz anders, als wir das so oft so zeichnen. Im Grenzgebiet verdichtet sich die Frage nach der Grenze zwischen denen und uns, den einen und den anderen. Muss sie gewahrt werden oder kann sie fallen? Und diese Frage ist für den jüdischen Menschen Jesus von Nazareth noch klar. Die muss gewahrt werden. Und diese Frage und die Antwort hat auch ihr Recht. Sogar die Frau findet, das hat sein Recht. Diese Frau ist übrigens echt beeindruckend. Ich habe irgendwo gelesen, Luther habe sie später eine Mutter des Glaubens genannt. Ob es stimmt, jemand hat das so behauptet. Ich habe nicht bei Luther, also wo soll ich das bei ihm finden? Einmal kurz googeln hilft nicht, so schnell findet man es nicht. Aber Mutter des Glaubens würde passen. Sie wird beleidigt, ich sage es jetzt noch ein letztes Mal, von Jesus. Und sie reagiert mit einer souveränen Schlagfertigkeit, die dann sogar den Sohn Gottes unter den Menschen verblüfft. Der Sinn dieser Aussage von Jesus, die so beleidigend ist, ist ja einigermaßen klar, ne? Das mit den Hunden und den Kindern. Im Grunde sagt er damit, es gibt nicht genug Brot, jetzt mal im Bild. Und seine Leute auf der galiläischen Seite haben oft übrigens tatsächlich nicht genug Brot, im realen Sinne. Aber es gibt nicht genug Brot, um damit auch noch die Hunde satt zu machen. Und wichtiger sind die Kinder, so ist es. Es wäre falsch, dir zu helfen und damit denen die Hilfe zu entziehen, denen sie vorrangig gilt. Diese Logik erschließt sich uns jetzt nicht so ganz, aber offensichtlich denkt er, den Auftrag auf die Heiden ausweiten, das würde bedeuten, ihm beim eigenen Volk nicht mehr gerecht zu werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen, sagt er. Und sie sagt dazu, ja, das stimmt, Herr, erwiderte sie. Und jetzt ahnt man schon, dass sie ihn jetzt gleich hat. Gleich wird eine Grenze fallen. Ja, das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Anders gesagt, Gottes Hilfe reicht auch noch für mich. Deine Logik stimmt, aber sie gibt dir nicht recht. Wenn du willst, kannst du, ohne deinen Auftrag zu verraten. Also man muss eigentlich sagen, die Frau kommt durch die ganze Ablehnung nicht an die Grenze ihrer Energie. Sie atmet die Beleidigung einfach so weg, wie so ein Scherz, und überschreitet Grenzen zwischen Völkern, Kulturen, Religionen, zwischen Mann und Frau, dass sie überhaupt mit ihm redet. Sie überschreitet sogar die Grenze, dass ein Mensch doch eigentlich nicht Gott die Welt erklären kann. Sie tut es und sie gewinnt. Und all das irgendwie mit einer echten Einwilligung, das macht die Geschichte ja auch so komisch, und einem echten Vertrauen zu dem Mann, zu dem sie streitet. Sie sagt Sohn Davids, sie sagt Herr, sie sagt es stimmt. Sie glaubt tatsächlich, dass man vor diesem Mann auf die Knie gehen kann, ohne seine Würde zu verlieren. Sie glaubt tatsächlich, dass der helfen kann, sie glaubt tatsächlich, dass er eine Grenze einreißen wird. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Ich stelle mir vor, wie die nach Hause kommt. Ich stelle mir vor, wie sie das Gesicht ihrer Tochter so in die Hände nimmt und ihr in die Augen schaut und merkt, es ist vorbei. Die Qual ist vorbei. Die Tochter ist zurück. Der Mensch ist wieder da. Wir sind wieder gemeinsam. Was sie nicht weiß, Jesus, also ich nehme mal an, dass sie das nicht jemals erfahren hat, vielleicht ja doch. Was sie nicht weiß, Jesus verlässt das Grenzgebiet, beendet seinen Rückzug und geht jetzt schnurstracks ins Zentrum der Macht, um dort von seinen eigenen Leuten schließlich und den Römern zusammen mit den Römern hingerichtet zu werden. Was sie nicht weiß, ist, dass mancher Theologe später sagen wird, dass diese Begegnung ein Wendepunkt auf dem Weg Jesu war, zumindest so wie Matthäus ihn zeichnet. Was sie nicht weiß ist, dass er vor dem Treffen mit dieser Frau zu seinen Jüngern gesagt hat, Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Und dass er später sagen wird, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Was sie nicht weiß, ist, dass Matthäus erzählt, dass er vor der Begegnung mit ihr 5000 Menschen mit Brot satt gemacht hat. Da war wirklich Hunger in dieser Gegend. Ne? 5000 Menschen mit Brot satt macht und dass dann 12 Körbe übrig bleiben. 12. Liegt relativ nah an die 12 Stämme Israels zu denken. Ja? Und dass Matthäus erzählt nach dieser Begebenheit, ein Kapitel später oder noch im selben, ich weiß nicht genau, sei dasselbe nochmal passiert, fast dasselbe, nur 4000 Menschen. Und diesmal seien 7 Körbe übrig geblieben. Und dass mancher Theologe sagt, 7, das erinnert an die 7 heidnischen Stämme, die in dieser Gegend lebten, als vor vielen hunderten Jahren die Israeliten da einzogen. Kann man so interpretieren, weiß nicht, ob man das muss. Ich fand es aber interessant, diesen Gedanken. Also im Grenzgebiet zwischen Völkern, Religionen, Kulturen, Geschlechtern, im Grenzgebiet zwischen einem Gottessohn und einer Menschentochter, die miteinander streiten, im Grenzgebiet, in das du dich vielleicht selber wagst, wo beides möglich ist, die Erfahrung von Ablehnung und Enttäuschung und die Erfahrung von Hilfe und Erlösung, da bleibt diese Frau dran und das macht sie stark. Und vielleicht markiert sie den Wendepunkt einer Geschichte von wir und die anderen zu gemeinsam. Von Gott für uns zu Gott für alle. Hat sich gelohnt, finde ich. Danke, Frau, was auch immer dein Name gewesen sein mag. Amen. So, gerade hat diese Lampe aufgeblinkt. Das ist immer dann, wenn jemand eine Frage stellt. Übrigens, wenn ihr das live im Stream guckt, dann wundert euch nicht, wenn ihr die Frage stellt und erst 20 Sekunden später hier aufblinkt. Das ist Zauberei. Das ist so eine Sache mit Zukunft und Vergangenheit und Zeitreisen und so. Und jetzt habt ihr vielleicht gewotet und wenn man hier zieht, dann kommt, wenn es funktioniert, die Frage hier raus gedruckt, die, ja, da drüben, die Lampe stand letztes Mal so, die ist, die euch offensichtlich am wichtigsten schien. Von der Frau in der Geschichte können wir etwas lernen, von Jesus auch. Ja, finde ich schon. Ich habe das natürlich jetzt erst ganz am Schluss gesagt und ich weiß nicht, wann diese Frage auf die Kette kam. Ne? Ich finde, man kann an diesem Punkt tatsächlich von Jesus lernen, dass etwas, was wahr ist und was ganz sicher meins ist, meine Überzeugung ist, durch eine Geschichte sich verändern sollte oder weniger wahr ist. Es noch was anderes gibt, was auch wahr ist. Ist er zu seinem Volk gesandt? Ja. Heißt das deshalb, dass es für die anderen nicht gilt? Irgendwie nein. Also Jesus macht hier ein bisschen Veränderung vor. Wenn das sogar, ist ja riskant, sowas zu behaupten, ne? Wenn das sogar der Sohn Gottes tun muss irgendwie, der wird hier fast gezwungen, könnten wir auch mal überlegen, wo wir umdenken sollten. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwie noch Leute um uns rum davon etwas haben, dass wir unsere Meinung ändern. Also Jesus bricht sich keinen Zacken aus der Krone zu sagen, gut, dein Glaube ist groß. Kann man aus der, schön, wenn das schon so anfängt, kann man Ja und Nein sagen, ne? Also ist eine geschlossene Frage. Kann man aus der Geschichte schließen, dass Gott sich von unserer Hartnäckigkeit beeindrucken, erweichen lässt und seine Meinung ändert? Ja. Ja. Wobei die Geschichte natürlich ganz genau von Jesus von Nazareth sprach, ne? Und wenn man ernst nimmt, dass er ganz Gott ist, ja, aber auch ganz Mensch ist, kann man natürlich da. Aber es gibt auch im Alten Testament, da ist das, wer ist das? Abraham, der sich damit der Gott überzeugt in einem Gespräch, ne, von seiner Meinung abzurücken. Könnte man also sagen, ey, das ist, glaube ich, ein und dieselbe Person hier, oder? Irgendwie so eine fortfolgende Frage. Könnte man also sagen, dass Jesus sich durch die Begegnung mit Menschen bewegen lässt? Und wenn ja, was heißt das für uns heute? Naja, eigentlich muss man ja sagen, wenn das nicht so wäre, dann wäre ja Gebet oder ein wichtiger Teil des Gebets irgendwie ein bisschen sinnfrei. Gebet wäre dann eigentlich nur noch Mitteilung, wie es mir geht und so ein bisschen Seelenhygiene, das ist, finde ich, auch sehr wichtig. Und das ist auch ein, vielleicht sogar der wichtigste Teil des Gebets, dass ich mit Gott rede und dabei selber irgendwie meine Gedanken abgeben kann, frei werde, vielleicht irgendwie eine Idee habe. Aber wenn das Gebet überhaupt nicht mehr impliziert, irgendwie setzt das auch bei Gott was frei oder bei mir und Gott was frei, dann wäre Fürbitte sinnlos. Und das tun wir ja, ne? Daraus entsteht natürlich dann leider die echt hässliche Frage, ja, und warum lässt er sich manchmal, oder vielleicht denkst du auch ganz schön oft, nicht bewegen? Ich weiß nicht, wie lange soll ich das hier machen? Ich finde, die zwei härtesten Fragen fehlen noch. Ich dachte, irgendeiner wird sagen, nee, ist egal. Ich bin ja ganz froh, wenn ich die nicht beantworten muss. Waren dann andere Geschichten, Gleichnisse, in denen Jesus die Grenze zwischen Nichtjuden, Juden und Nichtjuden auch gefallen ist, zeitlich später, zum Beispiel das Gleichnis vom barmherzigen Samariter? Boah, kann ich nicht aus dem Stegreif sagen. Man kann vielleicht dabei schon mitbedenken, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, diese Jesus-Biografen, ne, die erzählen Jesu Leben nach, aus Überlieferungen, schriftlichen und mündlichen, aber die ordnen schon auch an, ne, und bauen das zusammen. Also das einfach immer in eine zeitliche Chronologie zu setzen und zu sagen, ach, das war ja vorher, dann hat Jesus noch so. Oder. Aber ich kann die Frage tatsächlich nicht beantworten. Ich müsste dann die Evangelien vor mir haben. Noch einmal. Übrigens habe ich letztes Mal nachträglich noch die ganzen Fragen, die nicht beantwortet worden sind, eben beantwortet schriftlich und in den Chat gesetzt. Also wenn ihr letztes Mal Fragen gestellt habt, die nicht drankommen, könnt ihr bei YouTube zu dem letzten Sonntag gehen und gucken. Ja, das habe ich erwartet, dass es kommt. Was können wir uns unter diesem quälenden Dämon vorstellen? Dämon. Also im Grunde heißt das doch, gibt es das? Ich habe mir natürlich vorher ein bisschen überlegt, was kann man eigentlich dazu sagen? Also, und man müsste mal viel sagen. Ich sage jetzt was Kurzes. Also ich stelle mir unter diesem quälenden Dämon nicht vor, eine flatternde, dunkle Wesenheit, die der dunkle Herrscher durch die Gegend schickt und der die Namen tragen, einen eigenen Willen haben und ab und zu mal die kleine Jolien in ihrem 7-jährigen Kinderzimmerbettchen befallen. Also irgendwie so kleine Teufelchen, die durch die Gegend fliegen. Was wir uns genau unter dem vorstellen können, was jetzt diese Geschichte damals beschreibt, who knows, also das vor 2000 Jahren, was auch immer das jetzt gewesen sein mag, für einen Ausdruck hatte, dazu kann ich gar nichts sagen. Aber zu der Frage, gibt es jetzt aber das Dämonen, Dämonisches? Was würde ich so nennen? Ich habe gedacht, naja, es gibt ja schon, sagen wir mal, diese Erfahrung, dass diese Welt nicht einfach nur schwierig ist und manches irgendwie nicht so ganz toll läuft oder sogar wir alle sterblich sind und sozusagen, da ist das Lebendige und da ist das, was gegen das Leben spricht, wir werden krank oder so, sondern es gibt doch manchmal das Antilebendige, was noch mehr ist als das, was noch hässlicher ist, wo niemand was verkehrt macht und trotzdem was ganz Hässliches, zum Beispiel aus einer Gruppe, aus einem System, entsteht. Das kaum erklärbar antilebendige, böse, fiese, wo man auch sich hilflos dem gegenüber sitzt. Also ich dachte jetzt so, manchmal ist ja jetzt noch so, dass ein 100-jähriger Opa irgendwie vor Gericht kommt, weil er im Dritten Reich rauskam, dass er irgendwie Gefängnisaufseher in einem KZ war oder so. Und du ahnst irgendwie, der war vielleicht als junger Mensch kein groß anderer Mensch als heute ein junger Mensch, der irgendwann ein 100-jähriger Opa sein wird, der zufrieden mit seinen Enkeln auf der Terrasse sitzt. Also, und da habe ich doch eine etwas, was aus Menschen böse Menschen macht, was, wenn man, wie soll man das anders nennen, als teuflisch, als dämonisch. Das greift plötzlich um sich, das reißt eine ganze Nation mit und es passieren Dinge, die unmenschlich sind. Also all diese Dinge hätte ich keine Schwierigkeiten zu sagen, lass uns das ruhig dämonisch nennen. In diesem Sinn. Was das damals war? So, fertig. Das war die letzte so lang, sorry.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.